Ja, ich darf euch begrüßen zu der Bibelstunde. Ihr wart in der Apostelgeschichte, aber das ist schon ein bisschen her, wahrscheinlich so fast ein Jahr, oder? Und heute gehen wir weiter in der Apostelgeschichte. Und das letzte Mal, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, das letzte Mal ging es darum, wie aus einem Terroristen Saulus ein Christ wurde. Und ich habe mir überlegt, es ist ganz wichtig für uns, dass wir das verstehen. Schaut mal, mein Bruder, der hat, als er studiert hat, hatte einen Freund aus der ehemaligen DDR, aus Sachsen. Und dieser Freund, der war in der evangelischen Landeskirche. Er war gläubig, wir würden das so nennen, aber er hat es anders genannt. Er hat gesagt, wir haben einen Pfarrer, der fromm ist, einen frommen Pfarrer. So nannte man dort Pfarrer, die nicht normale Pfarrer waren, sondern Pfarrer, die gläubig waren. Also die meisten Pfarrer dort, die glauben nicht wirklich, ist auch insgesamt in der evangelischen Kirche so, dass die meisten Pfarrer nicht wirklich glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, der Himmel und Erde geschaffen hat in 7 Tagen. Oder die glauben auch nicht an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, auferstanden am 3. Tage, der wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Er glaubt auch nicht an den Heiligen Geist und die notwendige Vergebung von Sünden. Also das sind die normalen Pfarrer. Und wenn jetzt einer von diesen normalen Pfarrern ein Pfarrer wird, der gläubig wird oder wie auch immer man das nennt, dann haben sie gesagt, dieser Pfarrer ist fromm. Dieser Pfarrer wurde fromm. Und so haben die das dann auch genannt. Wenn jemand gläubig wurde, dann wurde er fromm. Vorher war er ganz normal, wie alle anderen, aber danach war er fromm. Bei uns heißt es anders. Wir sagen dazu anders. Wenn jemand von verloren zu gerettet übergeht. Bei uns, wir nennen das dann immer Bekehrung. Also das ist jemand, der sich bekehrt hat. Oder wir nennen es, das ist jemand, der ist wiedergeboren. Es gibt ganz viele verschiedene Namen oder Begriffe oder irgendwas, wie wir versuchen, dieses zu beschreiben, was da passiert. Wie auch immer man das aber nennt, es gibt eigentlich nur 2 Zustände. In dieser Welt. Es gibt nur 2 Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die verloren sind, die auf dem Weg ins Verderben sind. Die sind verloren, das bedeutet, sie werden für immer von Gott getrennt und in der Hölle für ewig dort leben. Und dann gibt es die Menschen, die gerettet sind, die sind auf dem Weg in den Himmel, die sind auf dem Weg mit Gott, die sind auf dem Weg zu Gott. Und ja, wie auch immer man jetzt diesen Übergang nennt, das Wichtigste ist immer, das ist immer das Gleiche. Auf der einen Seite haben wir einen Menschen, der verloren ist in Sünde und Schuld und dann ist er gerettet und erlöst. Und wie das dazwischen passiert, das ist die wichtigste Frage, die es eigentlich zu klären gilt. Weil jeder Mensch ja sozusagen so startet als Verlorener, und am besten so endet als Geretteter. Vorher hat er ein eigenes Leben gelebt, danach lebt er ein Leben mit Jesus, seinem Herrn. Vorher war ihm Jesus egal oder er hat Jesus vielleicht gehasst, vielleicht fand er Jesus auch toll, aber nicht so wirklich. Und danach ist Jesus sein Herr. Vorher war er auf dem Weg in die Hölle, jetzt ist er auf dem Weg in den Himmel. Vorher ist er fern von Gott gewesen, jetzt ist er auf dem Weg mit Gott in Gottes Gegenwart. Und wisst ihr, die wichtigste Frage ist eigentlich, bevor wir das jetzt so machen, ich hoffe, du weißt genau, wo du stehst. Also wenn du das jetzt vorne so siehst hier, dann hoffe ich, dass du genau weißt, wer von den beiden du bist. Was ist Jesus für dich, Freund oder Feind? Bist du links oder rechts? Das ist die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Und das Schöne ist, dafür muss man gar nicht viel verstehen. Also man muss nicht viel verstehen, wie das funktioniert. Man muss auch nicht wissen, wie das heißt. Man muss einfach nur wissen, Jesus ist da und er streckt uns die Hand hin und er sagt, hier Roman, ich möchte dir helfen. Ich möchte dich retten. Wenn du willst, dann lass alles los, nimm meine Hand und ich bringe alles für dich in Ordnung. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Das heißt, jedes Kind kann diesen Übergang machen. Dieses von verloren zu gerettet. Aber wir wollen uns heute ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was bedeutet dieser Übergang oder wie funktioniert dieser Übergang? Was passiert, wenn man von links nach rechts wechselt? Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Weil vielleicht willst du jemandem helfen bei diesem Übergang. Vielleicht hast du jemanden, einen Freund, einen Verwandten, einem Bekannten, und du weißt, dass der verloren ist und du würdest ihm gerne helfen, dass das anders wird. Und dafür ist es gut, wenn man versteht, wie funktioniert das? Also was bedeutet das, von links nach rechts hier zu wechseln? Wie geht dieser Übergang? Und ich hoffe, dass diese Bibelstunde dir dabei hilft. Und als erstes will ich, dass wir uns dazu ein Beispiel durchlesen. Und zwar aus Apostelgeschichte 9, die Verse 9 bis 18. Dürft ihr gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 9, die Verse 9 bis 18. Das ist die Geschichte eben von Saulus und wie Saulus zu Paulus wird. Und wir kennen die Geschichte, Saulus ist unterwegs gewesen nach Damaskus, auf sein Pferd geritten mit seinen Leuten und auf einmal begegnet ihm Jesus. Mit einem hellen Licht schlägt Jesus ihn vom Pferd und Saulus begegnet Jesus, er hört Jesus zu ihm reden und Jesus spricht ihn an und sagt: Saul, warum verfolgst du mich? Und Saulus sagt: Jetzt erkenne ich dich, du bist mein Herr. Und dann kommen diese Verse hier, die Verse 9 bis 18. 3 Tage lang war er blind. Er aß nichts und er trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er. Ja, Herr, antwortete dieser, steh auf und geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas, befahl ihm der Herr. Frage dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet nämlich, und er hat in einer Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen könnte. Herr, entgegnete Hananias, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Auch hier ist er von den Obersten, von den Hohenpriestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich auserwählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus und er legte Saulus die Hände auf und er sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen und er stand auf und ließ sich taufen. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann sind wir bei einer Geburt dabei. Eine Geburt, das ist der kleine Paulus, den wir hier sehen. Wir haben vorher Saulus, ein erwachsener Mann, ein Mann, der genau weiß, was er will, der gelernt hat bei einem der besten jüdischen Lehrer, die es damals gab und der übrigens auch heute noch bekannt ist. Ein Mann, der alles erreicht hat in seinem jungen Leben, was man damals als junger Jude erreichen konnte. Und dieser Saulus, der beendet auf einmal, oder sein altes Leben wird auf einmal beendet und wir lernen ihn hier jetzt kennen, nicht mehr als einen starken Mann, sondern eigentlich als kleines Baby. Und ich finde, es ist ein ganz schönes Bild, weil genau das bei Saulus hier passiert ist. Saulus war vorher ein erwachsener Mann und er hat genau das erlebt. Er ist jetzt eigentlich nur noch so ein erbärmliches kleines Bündel. Also er ist losgezogen als Krieger, als Verfolger der Gemeinde und dann kommt er an in Damaskus. Und wir haben ja die ersten Verse hier gelesen, in den ersten Versen, da steht, 3 Tage lang war er blind und er isst nichts und er trinkt nichts. Also der ist völlig am Ende. Und dann hören wir, dass Hananias gesagt wird, dieser Saulus, der betet da. Du musst zu ihm gehen, du musst ihm weiterhelfen, der kommt alleine nicht klar. Also Saulus ist in diesem Augenblick ein kleines Baby. Und das klingt vielleicht erstmal bisschen komisch, warum sollen wir hier ein Bild von einer Geburt nehmen? Also warum sollten wir das machen? Wir können ja auch irgendwie anders nennen. Wir können ja sagen, Paulus hat umgedacht. Paulus hat früher das eine so gedacht und jetzt denkt er was anderes. Warum müssen wir dann gleich ein Bild von der Geburt nehmen? Wisst ihr, in der Bibel gibt es 2 große Bilder dafür, was das bedeutet, wenn man von links nach rechts wechselt. Wenn man von links, von verloren zu gerettet wechselt, dann gibt es zwei große Bilder. Und zwar einmal, diese Bilder sind eigentlich ziemlich ähnlich, einmal das Bild von einem Toten, der tot ist und der auf einmal wieder lebendig wird. Wir können uns das so vorstellen wie Lazarus. Lazarus liegt tot im Grab und dann auf einmal begegnet er Jesus und auf einmal ist er lebendig. Und das ist das Bild, ein Bild, was die Bibel gebraucht für einen Menschen, der von verloren zu gerettet ist. In dem Epheserbrief steht, ihr wart tot in euren Sünden und Gott hat euch lebendig gemacht. Also, das ist das eine Bild, man ist tot und man wird lebendig gemacht. Man ist verloren tot, man ist gerettet lebendig. Und das andere Bild ist das, was Jesus bringt. Jesus bringt das Bild von einer Geburt. Er sagt zu Nikodemus, Nikodemus sagt, ich will dorthin, ich will gerettet sein. Was muss ich tun? Und was sagt Jesus zu ihm? Jesus sagt nicht, bete dieses Gebet, mach dieses oder tu jenes oder mach dieses, sondern Jesus sagt zu ihm, was ist die einzige Möglichkeit, wie du als Mann, als erwachsener Mann gerettet werden kannst? Du musst von Neuem geboren werden. Du musst eine Geburt erleben. Du musst ein Baby werden. Und beide Bilder sind für uns Menschen nicht so schmeichelhaft. Also wir würden das gerne so ein bisschen anders sehen vielleicht, weil in beiden Bildern sind wir hilflos und kraftlos. Kein Baby bringt sich selber zur Welt. Also unsere Kinder sind völlig von uns abhängig. Wenn wir sie nicht wollten, dann wären sie nicht da. Wenn ich habe ja nicht selber entschieden, dass ich lebendig werde, dass ich ein Baby werde, dass ich auf diese Welt komme. Es waren meine Eltern, die geheiratet haben, die zusammengekommen sind. Und das hat mich zu einem Menschen gemacht. Und wenn Jesus dieses Bild gebraucht, dann meint er das schon so provokant. Als Nikodemus ihn nämlich fragt, Nikodemus fragt ja, wie kann ich gerettet werden? Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie geht es? Und was sagt Jesus ihm? Wie geht es? Jesus sagt zu ihm, der Geist weht, wo er will. Und man sieht, wie der Geist wirkt. Man sieht, was er tut. Aber machen kannst du das nicht. Du kannst es nicht erzwingen. Also dieses Bild ist für uns nicht schmeichelhaft. Genauso das andere, ein Toter macht sich auch nicht selber lebendig. Lazarus hat sich auch nicht selber lebendig gemacht und hat dann gewartet, bis Jesus kommt und sagt, komm raus. Und dann ist er rausgekommen. Sondern Lazarus wurde nur deswegen lebendig, weil Jesus ihn lebendig gemacht hat. Und nur deswegen konnte er Jesus seinem Befehl gehorchen, nämlich komm raus aus dem Grab. Also wir sehen dieses Bild, was die Bilder, die Bibel gebraucht, die sind für uns Menschen nicht sehr vorteilhaft. Aber gleichzeitig ist es das, was wir sehen. Wir sehen auch das Gleiche hier bei Saulus. Saulus bringt sich nicht selbst zur Welt. Saulus lernen wir als jemanden kennen, der tot ist in seinen Sünden. Er ist ein harter Mann. Er ist bereit, über Leichen zu gehen. Er ist bereit, Leute zu töten. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, ob wir zuschauen könnten, wie ein Mensch gesteinigt wird. Und Saulus hat es mitorganisiert. Und er war mit dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und er hat es gefeiert. Das war genau richtig. Er stand da voll dahinter. Und er war bereit, das noch mit anderen zu machen. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, wie sowas aussehen muss. Also wir lernen Saulus als so einen Mann kennen. Niemals würde er Christ werden. Im Gegenteil, er war bereit, alle Christen zu töten. Niemals würde er an Jesus glauben. Aber auf einmal wird alles anders. Es ist so, als ob er endlich aufwacht. Als ob seine Augen aufgehen und er auf einmal erkennt und versteht, wie falsch das war, was er gemacht hat. Auf einmal erkennt er Jesus in seiner Herrlichkeit. Früher als geistlich Toter hat er das nicht sehen können und er hat es nicht verstanden. Und jetzt versteht er es auf einmal. Wenn wir uns an die Stelle erinnern, die Daniel gemacht hat, da sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Und die einzige Antwort, die Saulus bleibt, weil er auf einmal versteht, was er getan hat, sagt er, mein Herr, sagt er zu Jesus. Er versteht es auf einmal. Und in gewisser Weise ist das der Moment, wo Saulus übergeht. Davor ist er verloren und danach ist er gerettet. In dem Augenblick, wo er Jesus erkennt, wo er Jesus als Herrn sieht, da ist er gerettet. Jesus ist ihm begegnet. Und jetzt ist er in gewisser Weise, und das ist auch ein Bild, was die Bibel immer gebraucht, jetzt ist er ein Baby. Jetzt ist er ein geistliches Baby, er ist zur Welt gekommen. man sieht es auch von außen so ein bisschen bei ihm. Er ist jetzt unfähig zu essen und zu trinken. Er ist blind. Der muss von seinen Männern in die Stadt geführt werden. Und dann liegt er dort in diesem Zimmerchen, in dem Haus des Judas. Und er kann nichts machen. Und er weiß, also das Einzige, was er tut, er betet. Und ich weiß nicht, ob er verzweifelt war oder nicht, aber ich glaube nicht, dass es ihm gut ging. Es waren, glaube ich, harte Tage. Er ist klein, erbärmlich und hilflos, dieser große, studierte Mann. Vielleicht ist das der Augenblick, wenn wir an eine Geburt denken. Vielleicht ist das der Augenblick, wo das Baby zur Welt kommt und es liegt da in einer Blutlache und es kann seine Augen nicht alleine öffnen und vielleicht kann es nicht mal schreien und man muss es hochheben und vielleicht ihm einen Klaps geben oder irgendwas, damit das Baby leben kann, damit da irgendwas passiert. Und wisst ihr, das ist genau das, was hier passiert. Wenn wir das lesen hier von Paulus, er ist ein neugeborenes Baby, ein neugeborener Paulus, ein Baby, und jetzt braucht er genau das, was wir Menschen auch brauchen, wenn wir in diese Welt kommen. Wir brauchen eine Hebamme. Wir brauchen jemand, der das Baby in die Hand nimmt, der weiß, wie man das anfasst, der weiß, was man abschneiden muss, der weiß, wie man das putzen muss, wie man das abwischen muss mit Tüchern, der das wiegt, der guckt, ob alles passt, ob alle Zehen dran sind und alle Finger und so, der es an die Brust der Mutter legen kann, damit es essen kann. Und genau diese Hebamme, die schickt Gott jetzt an dieses Baby Paulus, diesem kleinen hilflosen Bündel. In den Versen 9 bis 12, da lesen wir das, wie Gott es macht. Er sagt hier, Hananias, also in den Versen, im Vers 10, in Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias und dem erschien der Herr in einer Vision. Und er sagte, Hananias, ja, antwortete dieser, steh auf und geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag dort nach Saulus von Tarsus. Er betet und er hat in einer Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er sehen könne. Und wenn wir das dann überspringen, was Hananias dann sagt im Vers 17, da ging Hananias in das Haus und er legte Saulus die Hände auf und er sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und im selben Augenblick fiel es Paulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen und er stand auf und er ließ sich taufen. Hananias ist sozusagen der, der dieses Baby nimmt und der all das macht, was notwendig ist. Was braucht jetzt dieses Baby? Dieser Mensch, der gerade von verloren in gerettet übergegangen ist. Der das alleine nicht, der nicht weiß, was er tun soll, der nicht weiß, wo es lang geht. Hananias wird geschickt als Hebamme und er macht dort alles. Er bringt für den Paulus alles in Ordnung. Wisst ihr, bei uns Menschen geht's schon auch ohne Hebamme, aber eigentlich ist es immer besser, wenn eine da ist. Und genauso ist es auch bei uns im geistlichen Leben. Man kann auch alleine zum Glauben kommen und man kann alleine mit Gott leben. Das funktioniert schon irgendwie. Aber wir brauchen trotzdem Menschen, die uns weiterhelfen, die uns zeigen, was die nächsten Schritte sind. Wie sieht es jetzt aus, die uns taufen? Weil das ein Befehl ist, den Jesus gegeben hat. Das ist das, was wir tun sollen. Wenn wir verloren waren und gerettet sind, dann sollen wir das zeigen durch die Taufe. Sollen wir zeigen, wir sind gestorben für unser altes Leben und wir sind jetzt zu einem neuen Leben auferstanden mit Jesus Christus. Ich habe so überlegt, was das für uns so bedeutet. Ich weiß nicht, die meisten von euch sind wahrscheinlich schon gerettet. Die meisten von euch sind wahrscheinlich schon in diesem neuen Leben. Und vielleicht ist dann das, worüber wir nachdenken können, das, was es bedeutet, eine Hebamme zu sein. Was bedeutet es, eine Hebamme zu sein? Wenn du an Jesus glaubst, wenn du gerettet bist, dann möchte Jesus dich gebrauchen, damit du anderen Menschen weiterhilfst. Damit du anderen Menschen hilfst, von hier nach da zu kommen. Damit sie auch gerettet werden können. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, es gibt so mehrere Sachen, die wir tun können, um Menschen in diesem Prozess zu helfen. Und zwar als erstes das Gebet, als zweites dass wir rufen, also dass wir den Leuten das sagen und als drittes, dass wir so eine Nachsorge machen, so wie die Hebammen, die dann immer nach der Geburt noch kommen. Das Gebet, das ist das Erste und das Wichtigste und das Größte, was wir tun können. Wir sind alle verschieden, also jeder von uns. Wir haben verschiedene Gaben und verschiedene Möglichkeiten. Manche von uns wissen mehr, manche wissen weniger, manche können gut reden, manche nicht so. Aber eine Sache, die können wir alle tun. Und zwar, wir dürfen alle tun, wir dürfen beten für unsere Arbeitskollegen, wir dürfen sie vor Gott bringen und wir dürfen ihnen Gott das klagen und dürfen ihm sagen, die sind verloren und wir sehen sie, wie sie verloren gehen und wir legen sie vor Gottes Thron hin und Gott möchte das. Gott will, dass wir unseren Beitrag leisten, dass wir durch unser Gebet wirklich etwas verändern. Und das ist etwas Besonderes. Unser Gebet verändert wirklich etwas. Durch unser Gebet macht Gott etwas. Ein Prediger hat mal gesagt, unser Gebet bewegt die mächtige Hand Gottes. Wenn wir Gottes Hand bewegen wollen, dann sagt Gott, ihr dürft beten und ich werde tun, wenn ihr mich anruft. Das ist ein riesiges Werkzeug, das wir haben, wenn wir Hebammen sein wollen, wenn wir einem Menschen helfen wollen. Wenn du Anteil haben willst, dass ein Mensch von dem verlorenen Zustand wechselt in den geretteten Zustand, wenn du betest und dieser Mensch dann gläubig wird, wenn der gerettet wird, dann hast du einen Anteil daran. Deine Arbeit hat einen echten Wert und eine echte Veränderung bewirkt. Auch wenn du das nicht siehst, auch wenn es niemand weiß, du weißt es, weil du gebetet hast und Gott weiß es auch, weil er auf dein Gebet hin geantwortet hat. Und wenn wir unser Gebet nutzen, dann werden wir sozusagen gute Hebammen sein. Also das Gebet ist so der erste Schritt, wie wir Hebammen sein können. Der zweite ist das Rufen. Wir rufen Leuten. Paulus sagt es im Korintherbrief, er sagt, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir rufen den Leuten zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Ändert euch doch von verloren zu gerettet. Ihr müsst anders werden. Es muss sich was ändern. Ihr müsst gerettet werden. So rufen wir die Menschen um uns herum zum Leben. Und das machen wir auf verschiedene Arten. Manche machen das durch eine Predigt. Manche machen das durch eine Seelsorge. Andere machen das bei der Brotzeit, in der Arbeitspause. Andere machen das im Sportverein. Andere machen es zu Hause am Esszimmertisch mit den kleinen Kindern oder bei dem Besuch, den sie sich eingeladen haben. Dieses Rufen sieht immer verschieden aus, aber es ist immer etwas, was wir tun. Auch wieder etwas, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr das tut. Gott könnte das selber machen, aber er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir einen Beitrag leisten, dass wir teilhaben daran. Wir rufen Menschen und Gott gebraucht diesen Ruf, unsere einfachen Worte. Vielleicht kannst du noch nicht mal so gut Deutsch, vielleicht klingt es alles, was du sagst, irgendwie für dich selber noch nicht mal so besonders gut. Und du denkst irgendwie, ja, ich finde irgendwie immer nicht die richtigen Worte. Aber weißt du, das Schöne ist, Gott nimmt dann deine Worte, er möchte dein Rufen nehmen und er möchte das wirksam machen im Leben von Menschen. Und dann, wenn du redest, nimmt Gott diese Worte und er bringt Menschen vom verlorenen Zustand in den geretteten Zustand. Das ist ein riesiges Vorrecht, was wir haben. Wir dürfen Geburtshelfer sein. Und dann gibt es die Nachsorge. Dann, wenn ein Mensch gerettet wurde, dann ist er ein Baby. Und dann braucht er Wegweisung. Und weißt du, wenn du schon gläubig bist, dann weißt du schon, wie das funktioniert. Dann bist du vielleicht schon getauft. Und dann kannst du sagen, hey, ich habe mich taufen lassen, weil Jesus das sagt und weil ich ihm gehorsam bin. Und weil ich damit zeige, dass ich zu ihm gehöre, dass ich gerettet bin. Du musst das auch machen, wenn du jetzt zu Jesus gehörst. Und das ist etwas, wie wir Menschen weiterhelfen können. Ich möchte, dass wir uns jetzt so ein bisschen, also wir haben das jetzt so praktisch am Beispiel von Paulus angeschaut. Und jetzt will ich, dass wir uns so einen Schritt zurückgehen und das so einen kleinen Ausflug machen in die systematische Theologie. Systematische Theologie, das klingt so ganz kompliziert. Und zwar spricht man da bei diesem Übergang von der Aneignung der Erlösung. Also wir müssen uns das so vorstellen, Jesus hat eine Erlösung geschaffen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, er hat gelebt, er ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden. Und dadurch hat er eine Erlösung geschaffen, die ist da. Aber die habe ich ja noch nicht. Und viele Menschen haben diese Erlösung nicht. Wie wird jetzt diese Erlösung mir zu eigen? Wie eigne ich sie mir an? Und in der Theologie nennt man das die Aneignung der Erlösung. Und da gibt es die sogenannte Heilsordnung. Wie funktioniert das, dass diese Erlösung jetzt meine Erlösung wird? Was ist die Reihenfolge, die einzelnen Schritte? Was muss alles da passieren? Wenn wir jetzt darüber reden, könnt ihr euch das vielleicht so vorstellen, jetzt vielleicht sagt ihr, warum müssen wir darüber reden, das ist alles so kompliziert und so, brauche ich alles nicht. Schaut mal, wenn eine Hebamme lernt, ich habe gehört, die müssen jetzt studieren. Warum müssen die studieren? Damit die das besser machen können. Also damit sie mehr verstehen und mehr wissen. Und genauso ist es auch bei uns. Ich habe ja vorhin gesagt, jedes Kind kann gerettet werden. Weil dazu muss man nicht viel wissen. Man muss nicht viel verstehen. Weil Gott macht das alles für uns. Jesus bringt ja alles für uns in Ordnung. Wir müssen ihm nur anvertrauen. Und das kann jedes Kind machen. Das heißt, du kannst errettet sein, obwohl du nicht verstehst, wie das alles funktioniert. Und du musst es dafür, für deine Rettung auch nicht verstehen. Aber wenn du verstehst, was da passiert, dann kannst du anderen Menschen besser helfen. Du verstehst, wo sie stehen, wo sind sie vielleicht stecken geblieben, wo kann man jetzt weitergehen. Und genauso ist das, wenn wir jetzt in diese systematische Theologie reingehen. Wir wollen uns das jetzt anschauen, wie dieser Heilsplan oder diese Heilsordnung Gottes aussieht. Und ich habe das einfach mal so als Schritte gemacht, das ist jetzt ein bisschen klein. Auf der linken Seite sieht man so ein bisschen die Schritte. Mir ist klar, dass das jetzt nicht unbedingt immer jeder genau so sieht, aber es ist gut, wenn wir uns anhand von diesen Schritten einfach mal die Gedanken darüber machen. Und wenn du auch ein bisschen was anders siehst, wenn du glaubst, dass etwas anders ist, dann ist es gut, dass du dir trotzdem darüber Gedanken machst und dass du das dann für dich ordnest. Was passiert in welcher Reihenfolge? Welche Dinge müssen passieren? Was bedeutet es, von verloren zu gerettet hinüber zu wechseln? Und ich habe das hier oben hingeschrieben, die Heilsordnung, und man nennt es dann die Ordo Salutis. Das habe ich nur reingeschrieben, damit ihr angeben könnt. Jetzt könnt ihr sagen, hey, wir können Lateinisch und wir haben es voll drauf, wir können das machen. Und weil die Hebammen, die lernen auch so lateinische Sachen. Das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie als ob ihr jetzt das studiert, Hebamme zu sein. Also, wenn wir von diesem Ereignis reden, ein Mensch, der vorher nicht gläubig war, nicht gerettet war, und jetzt wird er gerettet. Dieser Übergang, der ist im Christentum nicht einfach nur ein Umdenken. Schaut mal, wenn ihr mit Moslems redet, dann ist das für die, die haben nicht so eine Theologie, was passiert da? Da passiert nicht besonders viel bei denen. Sondern es ist einfach nur, ein Mensch wird überzeugt in seinem Verstand und der sagt, vorher sagt er, ich glaube an viele Götter. Und dann überzeugt ihn jemand und sagt, ja, das kann nicht sein, es gibt nur einen Gott und das ist Allah und Mohammed ist sein Prophet. Und der denkt sich, oh ja, stimmt. Und dann denkt er einfach um. Und ab jetzt denkt er anders. Und das ist sozusagen das, was bei den Moslems passiert, nicht viel mehr. Aber wenn wir die Bibel lesen, da sehen wir, dass da was ganz anderes am Werk ist. Es ist nicht einfach nur ein Umdenken im Kopf. Natürlich gehört es dazu, wir denken um, wir denken auf einmal anders. Paulus hat vorher Jesus gehasst und seine Nachfolger und danach sieht er Jesus als seinen Herrn an. Natürlich passiert ein Umdenken, aber dieses Umdenken ist nur ein winzig kleiner Teil von dieser riesigen Heilsordnung, von all dem, was passiert. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass dieser Übergang von verloren zu gerettet, dass der vor Grundlegung der Welt schon angefangen hat. Dass der erste Stein dafür schon gelegt wurde, bevor es uns alle überhaupt gab. Also das müssen wir uns einfach mal überlegen. Hier, man nennt es Vorkenntnis, Vorherbestimmung oder Erwählung. Das sind alles so Begriffe, die die Bibel immer wieder verwendet. Denen kann man nicht aus dem Weg gehen, die stehen halt in der Bibel. Wenn wir das lesen hier zum Beispiel in Epheser, da diese Stelle Epheser 1, 4 bis 5, denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, dass wir einmal heilig und tadellos vor ihm stehen. Das ist etwas, was Gott gemacht hat. Und ich weiß, viele streiten darüber, was das genau bedeutet und wie man das alles genau verstehen muss und so. Aber wisst ihr, Gott schreibt das nicht, damit wir uns drüber streiten, sondern Gott schreibt das aus einem anderen Grund. Und zwar, ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat es so beschrieben, ihr Leben. Und zwar, sie ist aufgewachsen als uneheliches Kind. Sie war ein ungewolltes Kind und sie wusste das ihr Leben lang. Also sie wusste immer, dass sie eigentlich nur ein Unfall war. Und sie wurde dann auch gläubig und sie lebte als Christ. Aber sie hat gesagt, ich hatte immer dieses Problem, ich war immer unsicher. Ich habe immer gekämpft, immer versucht, mich zu beweisen, immer versucht, wertvoll zu sein, immer versucht, jemand zu sein. Immer wieder dieser Gedanke, eigentlich sollte ich ja gar nicht da sein. Vielleicht sollte ich auch gar nicht da sein. Sie hat gesagt, sie hat immer wieder damit kämpfen müssen. Und dann hat sie in der Bibel das gelesen. dann hat sie in der Bibel gelesen von diesem Gott, der sie vor Grundlegung der Welt schon erwählt hat. Von dem Gott, der sie schon mit Namen gerufen hat, als es sie noch nicht gab. Von diesem Gott hat sie gelesen. Und das hat ihr so einen Trost und so eine Ruhe gegeben, weil sie dann auf einmal gewusst hat, das ist nicht, mein Leben ist nicht einfach nur ein kleines Spielchen, was ich hier spiele und meine Entscheidungen, die ich hier alle mache, sondern ich wurde gerufen und gewollt, schon lange bevor ich da war. Nicht von meinen Eltern vielleicht, von jemandem viel, viel Größeren und viel, viel Wichtigeren. Ich bin auf eine ganz besondere Art und Weise berufen. Berufen, bevor es mich überhaupt gab, mit meinem Namen. Und das ist das, was wir wissen müssen, wenn wir in diesem Zustand der Rettung, wenn wir von verloren zu gerettet überwechseln, das ist etwas, was schon ganz, ganz, ganz lange vor unserer Existenz angefangen hat. Da wurden wir gerufen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist das eine Sache, der du dir todsicher sein kannst. Jesus hat dich damals schon gerufen. Es ist so, als ob Gott damals den Plan geschrieben hat. Wie werde ich die Menschen retten? Und er hat damals deinen Namen da drauf geschrieben. Und er hat gesagt, genau dich, genau wegen dir mache ich auch diesen Plan. Und er hat diesen Plan über Jahrtausende gemacht. Und er hat ein Volk berufen und hat es geführt und ihm ein Land und all das gemacht. Und dieser Plan, der kam nur zu diesem einen Punkt, wo Jesus dann alles vollbracht hat, damit er dir dann diese Rettung, die er geschaffen hat, damit er sie dir dann geben kann. Darum schreibt uns Gott das, dass er uns vorherbestimmt hat, dass er uns gerufen hat, bevor es uns gab, dass er uns gekannt hat, dass er unseren Namen wusste, lange, lange bevor es uns oder unsere Eltern überhaupt gab. Und diese Vorkenntnis, die ist ganz wichtig, weil damit fängt das Ganze an. Und wenn wir das im Römerbrief anschauen, im Römerbrief im Kapitel 8, 29 bis 30, also die Stelle, die vorne steht, dann sehen wir, dass Paulus das auch so ein bisschen aufbaut, wie so eine Art Heilsordnung. Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er, der Sohn, der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also Paulus macht hier so einen ganz groben Überblick, wie das ist. So, also wir haben es jetzt hier an der Seite ein bisschen genauer. Paulus sagt hier ganz am Anfang erkannt, berufen, vorherbestimmt, dann gerechtfertigt und dann am Ende verherrlicht. Und das ist das, was Gott schon getan hat, laut dem Römerbrief. Also Gott hat all diese Dinge, so wie Paulus das hier schreibt, eigentlich schon gemacht. Also er hat die, die er gerettet hat, die er vorherbestimmt hat und berufen hat, die hat er berufen, die hat er schon gerechtfertigt und die hat er auch verherrlicht. Also nicht die wird er verherrlichen, sondern er hat sie schon. Das ist etwas Wunderbares und das ist genau das, was da steht. Und das ist ein riesiger Trost für uns, dass diese Errettung, dass Gott sie uns so schenkt und dass Gott sie so von Anfang an geplant hat. Wenn wir dann weitergehen, am Anfang kommt diese Vorherbestimmung und die Erwählung, bevor es uns gibt, und dann kommt die wirksame Berufung und die Wiedergeburt. Und man kann das so ein bisschen aufteilen, und zwar wir werden gerufen, und zwar gibt es, wenn man das so aufteilt, kann in einen äußeren Ruf und einen wirksamen Ruf. Wie kann man das erklären? Schaut mal, einmal gibt es diesen Ruf, der geht an uns alle Menschen. Wir hören den immer wieder. Und da sitzen viele Leute, ich weiß nicht, ihr kennt die bestimmt auch, manche Menschen sitzen jahrelang im Gottesdienst und sie hören die Predigten und sie werden angesprochen und man ruft sie und man sagt ihnen, du musst gerettet werden. Und das bleibt, das stößt einfach auf kalte Ohren. Sie bleiben kalt, der Ruf bleibt ohne Wirkung. Sie wissen all diese Dinge, aber es ändert sich nichts. Sie geben keine Antwort, irgendwie bewegt sich nichts. Vielleicht kennst du so jemanden in deiner Familie und du wünschst dir so gerne, dass dieser Mensch zu Jesus kommt und du redest zu ihm, du rufst ihn, aber es wirkt nicht. Und vielleicht denkst du dann, ja, vielleicht habe ich es falsch gesagt, vielleicht müsste ich es anders sagen, besser sagen, vielleicht muss ich bessere Worte finden. Wisst ihr, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du etwas sagst und auf einmal wird alles anders. Und du fragst dich, was habe ich jetzt gesagt, was ich früher nicht gesagt habe? Und das ist dieser Unterschied hier. Man kann rufen und rufen und rufen und der Mensch bleibt kalt. Es ist ein Rufen, das nur ans Ohr geht, sagt Luther. Der Ruf, unser Reden, das nur ans Ohr geht. Und irgendwann, es muss dieser Tag kommen, wo dieses Rufen nicht einfach nur im Ohr hängen bleibt, sondern wo Gott das, wo der Heilige Geist das ins Herz gehen lässt. So war das bei Saulus. Saulus hat zur Zeit Jesu gelebt. Saulus hat die Apostel wahrscheinlich predigen hören. Also er hat wahrscheinlich gehört, wie Petrus predigt. Und er hat die anderen Apostel wahrscheinlich auch gehört. Er hat Stephanus auf jeden Fall gehört, wie Stephanus predigt. Und er hat gesehen, wie Stephanus gestorben ist, wie Stephanus auf die Knie fällt, als er stirbt von den Steinen, die auf ihn geworfen werden und wie dann auf einmal sein Angesicht leuchtet und er schaut in den Himmel und er sieht den Himmel offen und er ruft. Und das alles lässt Paulus kalt. Es ist alles ein Rufen, aber dieses Rufen lässt ihn kalt. Es ist ein äußerer Ruf, der nur ans Ohr geht, der nur an seine Augen geht, aber innen drin ist er tot, innen drin bleibt er kalt. Seine Augen sind blind, die Gemeinde ruft ihn. Die Gemeinde predigt und sagt, du musst dich bekehren. Und was ist seine Antwort? Er verfolgt die Gemeinde. Sein Herz ist kalt und tot. Bis zu diesem Tag, wo der Ruf kommt, der endlich alles ändert. Der Weg nach Damaskus, da öffnet Jesus selber Paulus die Augen. Und Paulus sieht das Licht der Herrlichkeit. Schaut mal, da unten bei dem wirksamen Ruf, da habe ich euch das gesagt, hier aus 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, der hat es auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Das ist das, was Paulus später schreibt. Und irgendwie finde ich, das passt so gut zu seinem Bekehrungserlebnis. Das passt so gut zu dem Tag, wo er sich bekehrt hat. Er sagt, Gott, der das Licht damals geschaffen hat, der hat auch zu uns gerufen und uns ist ein Licht aufgegangen. Und Paulus ist an diesem Tag genau dieses Licht aufgegangen. Da war auf einmal der Ruf, der Paulus nicht nur ins Ohr gegangen ist, sondern der ihn sein Herz in seinem Herzen getroffen hat. Und er sagt, an diesem Tag, da sind meine Augen aufgegangen und ich war vorher blind. Ich habe vielleicht sogar Jesus in echt gesehen und das hat mir nichts bedeutet. Aber an diesem Tag habe ich Jesus gesehen und ich konnte seine Herrlichkeit sehen. Ich konnte auf einmal sehen, wie wertvoll und wie gut Jesus ist. Und auf einmal hat es mir so viel bedeutet. Auf einmal habe ich gewusst, was ich alles falsch gemacht habe. Und ich habe gewusst, Jesus muss mein Herr sein. An diesem Tag wurde aus diesem äußeren Ruf sozusagen ein innerer Ruf. Und dann kommt hier in dem Sinne, in diesem Punkt dann die Wiedergeburt. Und das ist jetzt vielleicht etwas, das ist jetzt hier so getrennt, aber eigentlich passiert das alles dann im Prinzip gleichzeitig, all diese Dinge, weil an diesem Tag, wo ihm die Augen aufgehen, da wurde er eigentlich, vorher war er tot, der konnte nicht sehen, der hat es nicht verstanden, ihm hat es nichts bedeutet, das war ihm egal. Und jetzt ist er lebendig geworden, er ist wiedergeboren worden. Auf einmal ist der Blinde sehend geworden, der Tote lebendig, die Wiedergeburt hat stattgefunden, alles hat sich geändert. Und jetzt, das ist jetzt so ein bisschen dieser Punkt, wo man sich jetzt streiten könnte, ist jetzt die Wiedergeburt etwas, was vor der Bekehrung kommt oder danach? Und ich glaube, wenn wir Paulus sein Leben anschauen, meine ich, dann sieht es eigentlich für mich ganz deutlich so aus, als ob Paulus vor seiner Bekehrung wiedergeboren wurde. Also, weil Paulus wollte nicht an Jesus glauben. Er ist ja genau deswegen gegangen, um die Jünger alle zu töten, um die ins Gefängnis zu stecken. Der wollte das alles nicht. Gott hat es gemacht, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Gott hat gemacht, dass er ein anderer Mensch wurde. Gott hat es gemacht. Das ist auch so ein bisschen die andere Stelle, das, was wir vorhin gesagt haben, als Jesus Lazarus aufweckt. Was braucht ein Toter, damit er lebendig wird und aus dem Grab rauskommen kann? Muss er sich entscheiden und sagen, ja, okay, ich will Jesus gehorchen. Nein, er muss lebendig werden, dann erst kann er sich entscheiden, ob er Jesus gehorcht. Also er muss erst mal Leben bekommen. Und so ist es hier, glaube ich, auch bei Paulus. Die Bibel sagt uns ja, oder hier, wenn wir dann, genau, so wie bei Lazarus, nur Jesus kann ihn lebendig machen, ein Toter kann das gar nicht. Was aber wichtig ist, dass wir verstehen, und deswegen habe ich vorhin das mit den Moslems gesagt, wenn wir gläubig werden, ist das nicht in erster Linie ein Umdenken in unserem Kopf, sondern es ist das, was hier passiert. Gott beruft uns und auf einmal gehen uns die Augen auf. und wir sehen auf einmal das, was wir vorher nicht gesehen haben. Wir verstehen auf einmal etwas, was wir vorher nicht verstanden haben. Und die Bibel sagt, das ist in gewisser Weise die Wiedergeburt. Wir sind von Neuem geboren worden. Also Petrus schreibt, ihr seid ja von Neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir verstehen, wie passiert so eine Wiedergeburt? Also was ist es? Ja, Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Aber wir lesen hier zum Beispiel bei Petrus, dass es durch das Wort Gottes passiert. Durch das, was Gott sagt, wird ein Mensch lebendig. Und das ist vielleicht auch für uns eine Hilfe, dass wir verstehen, wenn wir wollen, dass ein Mensch zum Glauben kommt, wenn wir wollen, dass ein Mensch gerettet wird, wiedergeboren wird, dann müssen wir ihm das geben, was alleine ihn wiedergeboren, also was ihm ein neues Leben schenken kann. Und das ist Gottes Wort. Und da ist sozusagen wieder unsere Rolle. Wir rufen die Menschen, wir sagen ihnen das Wort Gottes. Und ja, wir können ihnen nur ans Ohr reden, aber wir können beten, dass Gott unsere Worte nimmt, die ans Ohr gehen, und dass er diese Worte nimmt und dass sie ins Herz fallen und dass sie dort zum neuen Leben aufgehen. Und dass Gott dann diese Wiedergeburt schenkt, eben genau durch sein Wort Gottes. Genau, wenn wir dann weitergehen, dann kommt sozusagen die Bekehrung und wieder, das sieht jetzt aus, als ob das so großartig nacheinander kommt. In gewisser Weise kann man sagen, das passiert in einem Augenblick. Also bei Paulus, wenn wir Paulus seine Bekehrung jetzt anschauen, wann ist das alles passiert? Wann ist er wiedergeboren worden? Wann hat er sich umgekehrt zu Gott? Und wenn wir das so lesen, eigentlich genau in diesem Augenblick, als er vom Pferd runterfällt, als er dieses Licht sieht und als er versteht, wer Jesus ist. In diesem Augenblick, da werden ihm die Augen geöffnet, er versteht auf einmal und er kehrt um. Auf einmal ist Jesus nicht mehr sein Feind, sondern er sagt, ja, du bist mein Herr. Das ist das, was hier passiert. Bekehrung, das besteht so ein bisschen, also das ist das, wenn Jesus, als Jesus auf dieser Erde war, hat er gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das, was wir Menschen tun sollen. Und das ist der Ruf, den wir allen Menschen sagen sollen. Alle Menschen sollen Buße tun und ans Evangelium glauben. Und Buße bedeutet sozusagen, man kehrt um, man denkt um, man ändert seine Einstellung. Und das ist jetzt sozusagen dieser eine Punkt. Voll oft denken wir, das ist das Einzige, was sozusagen passieren muss. Also, dass wir umdenken. Aber eigentlich ist das nur ein ganz kleiner Baustein in all dem Großen, was da sonst noch passiert. Also, wir sollen natürlich umkehren. Was auch dazu gehört, ist sozusagen eine Betrübnis. Hier im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also Gott schenkt eine gewisse Traurigkeit über die Sünde. Und diese Traurigkeit, die lässt uns umdenken. Ich kann mir das so ein bisschen so vorstellen, als Paulus hier oder Saulus da auf diesem Pferd ist und Jesus sagt zu ihm, warum verfolgst du mich? Und auf einmal versteht Saulus, was er gemacht hat. Und ich kann mir es nicht anders denken, als dass es ihm unheimlich leid tut, als dass er denkt, was habe ich nur getan? Wie kriege ich das wieder in Ordnung? Was soll ich jetzt tun? Ich habe die Christen getötet und jetzt verstehe ich, das war falsch. Wie bringt man sowas wieder in Ordnung, wenn man jemanden getötet hat? Das kann man nicht. Und jetzt steht er da und ich kann mir vorstellen, dass er traurig war. Und diese Traurigkeit, das ist ein Umdenken. Auf einmal merke ich habe mein ganzes Leben gegen die Wand gefahren, so geht es nicht mehr weiter. Ich habe alles kaputt gemacht. Was soll ich jetzt tun? Und diese Betrübnis, die bringt uns zu Gott. Die lässt uns umkehren. Und dann kommt eben der Glaube dazu. Der Glaube, dass wir Jesus das dann anvertrauen und dass wir sagen, Jesus, bringst du das in Ordnung? Und Jesus sagt, ja, ich mache das und wir glauben ihm dann und wir vertrauen ihm. Wir machen jetzt die letzten noch so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Dann kommt die Rechtfertigung. Bei der Rechtfertigung, das ist jetzt wieder etwas, das Gott uns gibt. Gott gibt uns dann in diesem Augenblick und das müssen wir uns wirklich ganz deutlich aufschreiben, damit wir das nie vergessen. In dem Augenblick, wo wir gläubig werden, werden wir gerechtfertigt. gerechtfertigt zu sein, das ist ein juristischer Begriff. Das bedeutet, vor Gericht nicht mehr angeklagt zu werden. Also derjenige, der von verloren zu gerettet übergegangen ist, der, den Gott vorherbestimmt hat, den er berufen hat, dem er neues Leben geschenkt hat, der zu ihm umgekehrt ist, der wird nicht mehr vor Gericht angeklagt. Für den gibt es keine Anklage mehr. Aus dem Römerbrief gibt es da diese Stelle und dann im Vers 22, also Römer 3, Vers 22. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Also wenn du absolut perfekt sein willst, wenn du niemals was falsch gemacht haben willst, dann musst du das geschenkt bekommen. Dann musst du das bekommen und das ist das, was Gott schenkt, in dem Augenblick, wo man diesen Übergang macht. Dann kommt dazu noch die Sohnschaft. Also wir sind nicht einfach nur gerecht gesprochen, dass wir jetzt ohne Schuld sind, sondern wir sind auch Kinder Gottes geworden, in diesem Augenblick. Also diese Schritte hier, 2, 3, 4 und 5, also die Berufung, die Wiedergeburt, die Bekehrung, die Rechtfertigung und die Sohnschaft, das ist ein Paket, das passiert alles, wenn wir gläubig werden. In dem Augenblick haben wir all diese Dinge. Und die kann uns niemand mehr nehmen. Niemand kann uns das wegnehmen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir uns darauf verlassen, dass wir Gott in dieser Hinsicht vertrauen, dass er uns das wirklich schenkt. Und dann erst, jetzt kommt der Punkt, an dem wir uns wahrscheinlich alle oder die meisten befinden, jetzt kommt die Heiligung. Jetzt haben wir all diese Dinge geschenkt bekommen und jetzt leben wir als neue Menschen. Jetzt leben wir nicht mehr als Verlorene, sondern jetzt sind wir Gerettete. Wir sind Kinder Gottes, wir sind angenommen, gerecht gesprochen, wir sind von Neuem geboren und jetzt leben wir dieses Leben. Und dieses Leben sieht so aus, erstmal die untere Stelle, 2. Petrus 1, da sagt, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Er redet davon, von einem geistlichen Leben, von einem Leben zu Gottes Ehre. Und er sagt, da werdet ihr vorankommen, ihr werdet euch ändern, ihr werdet wachsen in diesen Dingen. Und wie das passiert, das lesen wir im Titusbrief. Denn die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, um allen Menschen Rettung zu bringen. Und die Gnade Gottes, die erzieht uns jetzt. Also das heißt, wenn du gläubig geworden bist, dann kämpfst du nicht alleine dafür, dass du besser wirst, dass du dich änderst, dass du Gott wohlgefällig lebst, sondern die Gnade Gottes ist in dein Leben gekommen und sie erzieht dich jetzt. So wie ich meine Kinder erziehe, so wie ich meine Kinder führe, wie ich sage, nee, das ist nicht richtig und dann helfe ich denen, das richtig zu machen. So arbeitet Gott an uns in seiner Gnade und ändert uns die ganze Zeit, bis wir dann einmal bei ihm sind. Der nächste Schritt, das Beharren der Gläubigen. Wir bleiben dann in ihm. Und das ist für mich ganz wichtig. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich das so sehe und so glaube. Weil, wisst ihr, wenn es an mir liegen würde und wenn ich das alles verlieren könnte, dann würde ich das verlieren, weil ich kriege das nicht so gut hin. Ich mache so viele Fehler und so. Und wenn ich glauben würde, dass ich das verlieren kann, dann würde ich es auf jeden Fall verlieren. Irgendwann. Ich habe ja noch ewig viel Zeit. Aber das Schöne ist, wir lesen zum Beispiel im Epheserbrief, da schreibt Paulus von dem Heiligen Geist, der den Gläubigen gegeben ist. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Gott schenkt uns an dem Augenblick, wo wir gerettet werden, schenkt er uns seinen Geist. Wir werden von Neuem geboren. Und dieser Geist, der ist nicht einfach nur eine Fahrkarte, die ich verlieren kann, sondern er wird jetzt ein Teil von mir. Ich werde ein Teil von ihm. Ich lebe in ihm. Und er ist meine Garantie, dass ich es wirklich bis ans Ziel schaffe. Ich stelle mir das so vor wie so ein Kindergarten. Die gehen zu fünft mit ihrem Erzieher da durch den Wald. Und wer ist dafür verantwortlich, dass die Kinder am Ende diesen Weg geschafft haben und alle am Ende vom Wald an der richtigen Stelle wieder rauskommen? Doch nicht die Kinder. Es ist der Erzieher, der verantwortlich ist. Der schaut danach, dass das passiert. Und wenn ein Kind dann irgendwo einen steilen Berg runterfällt, dann sagen alle, was hast du gemacht? Hast du nicht aufgepasst? Und das ist das Bild, das die Bibel gebraucht, wenn sie vom Heiligen Geist redet, der in uns lebt. Wir, die wir als Kinder sind und der Erzieher, der uns in seiner Gnade verändert, dieser Erzieher, der uns führt unser Leben lang und der eine Garantie ist, dass wir auch am Ziel ankommen. Es liegt nicht an uns Kindergartenkindern, am Ziel anzukommen, sondern er trägt uns durch, er führt uns durch. Und das ist für mich ein riesiger Trost. Das bedeutet mir unheimlich viel, weil es mir gerade in meiner Sünde ein Trost ist, gerade in meinem Versagen ein Trost ist. Und wenn wir Philipperbrief lesen, dann sagt er, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Paulus sagt, ich schaue euch an und ich weiß, dass ihr zu Jesus gehört und ich bin mir sicher, dass er das, was er in euch angefangen hat, dass er das auch zu Ende bringt. Und dann kommen wir eben zu dem letzten Punkt, zu der Verherrlichung. An diesem letzten Tag werden alle die, die gerettet sind, dann verwandelt werden und mit Jesus Christus verherrlicht werden. Ich hoffe, dass es euch so ein bisschen hilft, das im Blick zu haben. Das ist es, was passiert, wenn ein Mensch von verloren zu gerettet wechselt. Diese Dinge sind es. Es ist nicht einfach nur ein Umdenken. Deswegen reicht es auch nicht einfach, wenn wir reden, sondern deswegen müssen wir beten. Weil Gott muss das ja machen. Wir können das ja gar nicht machen. Und deswegen sorgen wir uns dann um diese Menschen. Wir sind dann Werkzeuge, mit denen Gott an der Heiligung arbeitet und so weiter. Und all diese Dinge, das alles steckt in diesem Übergang mit drinnen. Und ich hoffe, dass es euch weiterhilft, wie gesagt. Und genau, ich bitte euch, dass ihr aufsteht und dann beten wir noch und haben danach noch Gebetsgemeinschaft.